Radio Animal Liberation, Freiburg. Tune in, meet out.
Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Auf diese und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland. Tune in, meet out.
Hallo, liebe Zuhörende. Willkommen zur 20. Ralf-Sendung. Heute aus dem Exil in Frankreich. Für euch im Mikrofon sind Hanni
und Nanni. In dieser Sendung geht es an die ganz grundlegenden Fragen zum Mensch-Tier-Verhältnis. So zum Beispiel, wie sind diese Kategorien Mensch und Tier eigentlich entstanden und welche philosophischen Ansätze, welche Menschen und ihre Werke haben mit dazu beigetragen, diese binäre Konstruktion zu erzeugen?
Genau, Nanni. Und dabei lassen wir uns inspirieren von dem noch jungen Forschungsfeld der Human-Animal Studies. Da beschäftigen sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit dem Mensch-Tier-Verhältnis. Also Philosophie, Soziologie, Psychologie, Biologie, auch die Neurowissenschaften spielen da eine Rolle, um nur einige zu nennen.
Wie immer kommen dann um halb die News.
Und außerdem haben wir zwei leckere Abfallverwertungsrezepte für euch.
Danach stellen wir die Position der Giordano-Bruno-Stiftung zum Mensch-Tier-Verhältnis vor. Und die stellt nämlich mit ihrem evolutionären Humanismus die Dichotomie Mensch-Tier ziemlich gründlich in Frage.
Und übrigens, auch in unserer nächsten Sendung wollen wir wieder die Frage stellen, wann ist das Tier ein Mensch?
Es wird also richtig spannend.
Sag mal, Nanni, wann ist das Tier eigentlich ein Mensch?
Ja, also dieser Frage wollen wir uns ja in der heutigen Sendung widmen, aber nicht nur in der heutigen, sondern auch in den nächsten Sendungen. Auf jeden Fall, um die Frage vielleicht ein wenig beantworten zu können, ist es ganz gut, sich den nächsten Beitrag anzuhören, und der stellt sich eben aus philosophischer Perspektive die Frage:
Wann ist das Tier ein Mensch? Eine Odyssee durch den Anthropozentrismus der Philosophie.
Erst in jüngster Zeit hat sich unter all den wissenschaftlichen Disziplinen aus dem Spektrum der humanistischen Wissenschaften ein neuer Zweig hervorgetan, der sich explizit mit der kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Bedeutung nichtmenschlicher Tiere, ihrer Beziehungen zu Menschen sowie den gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnissen beschäftigt. In dem 2011 erschienenen Buch Human-Animal Studies schreiben die Herausgeber, der Chimaira-Arbeitskreis:
Human-Animal Studies entstanden aus der Kritik an der mangelnden Beschäftigung mit Mensch-Tier-Verhältnissen in der hegemonialen Wissenschaft. Sie kritisieren den dort vorherrschenden Anthropozentrismus moralischer Ausprägung, der den Menschen als im Mittelpunkt stehend bzw. als einzige moralisch zu berücksichtigende Entität betrachtet, als auch den erkenntnistheoretischen Anthropozentrismus, der die Welt einzig und allein aus einer menschlichen Sichtweise heraus betrachtet.
An den Human-Animal Studies beteiligen sich diverse wissenschaftliche Disziplinen. So werden Forschungsfragen aus diesem Bereich in nahezu allen geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen, aber auch in den Politik- und in den Rechtswissenschaften, in den Erziehungswissenschaften, in der Geographie und in der Psychologie untersucht. Der Fokus der Human-Animal Studies liegt laut dem Chimaira-Arbeitskreis
auf einer Analyse der kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Komponenten einer Betrachtung von nichtmenschlichen Tieren sowie Mensch-Tier-Beziehungen und Verhältnissen.
In unserem heutigen Feature widmen wir uns also der Frage, wieso es eigentlich erst im 21. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung ernsthafte Bestrebungen gibt, sich mit der historischen und philosophischen Entzweiung von Menschen und nichtmenschlichen Tieren zu beschäftigen. Wir wollen aufzeigen, dass von der Antike bis zur Moderne sich ein roter Faden logozentrischer und anthropozentrischer Tautologien nachverfolgen lässt, auf den von Epoche zu Epoche eher unkritisch und unreflektiert die vorgegebenen Argumente aufgefädelt wurden und die dazu führen, dass wir in einer Zeit der Ungleichzeitigkeit leben. Technologisch im 21. Jahrhundert stehend, basieren unsere Weltbilder auf längst widerlegten Denktraditionen.
Unter den Nichtmenschen und getrennt von den Nichtmenschen gibt es eine immense Vielfalt anderer Lebender, die sich in keinem Fall, außer durch Gewalt und interessiertes Verkennen, in der Kategorie dessen homogenisieren lassen, was man das Tier, l'animal, oder die Tierheit, l'animalité, im Allgemeinen nennt, Jacques Derrida.
In der hegemonialen abendländischen Philosophietradition seit ihren Anfängen in der griechischen Antike zeigt sich eine klare Abgrenzung des Menschen gegen das Tier. Diese Dichotomie stellt aus der Perspektive des poststrukturalistischen Denkens von Jacques Derrida das zentrale Moment des abendländischen Denkens dar.
Erstens, Antike. Aristoteles, der Logos und das Tier.
Aristoteles teilt alle Lebewesen in eine Hierarchie entsprechend dem Kriterium der Vernunft ein. Demzufolge ist der Logos die Grundlage der politischen Gemeinschaft. Allein der Mensch als ein Wesen, das über den Logos verfügt, kann ein Zoon Politikon sein. Dabei wird der Logos von der Phone, also der bloßen Stimme, unterschieden, über die auch die Tiere verfügen. Nach der aristotelischen Hierarchie, deren Kriterium die Vernunft ist, sind es die weißen, nicht behinderten, männlichen griechischen Bürger, die an der Spitze des griechischen Staates bzw. aller Lebewesen stehen. Dann folgen die weißen, weiblichen, nicht behinderten Griechinnen, dann die griechischen Kinder, dann die Nicht-Griechinnen oder Barbaren, dann die nichtmenschlichen Tiere und danach die Pflanzen. Diese Ordnung erlaubt es, jene, die sich nicht freiwillig dieser Ordnung unterwerfen, auch mit Gewalt dazu zu zwingen. Folglich sind nichtmenschliche Tiere einzig der Verfügung des Menschen überlassen, der diese nach Belieben zu seinem Vorteil nutzen kann. Letztlich kann die aristotelische Sicht auch als eine im Nachhinein bestehende Verhältnisse rechtfertigende und rationalisierende Sichtweise betrachtet werden. Dabei fällt auf, dass der Unterschied zwischen den Ungleichen untereinander verschwimmt, denn Aristoteles spricht von
Barbaren und wilden Tieren, die als die niedrigen Arten von Natur aus sklavisch sind und sich folglich in die Gewalt eines Herrschers begeben sollen.
Und Aristoteles fährt fort:
Die Nutzung von Sklaven und gezähmten Tieren ist nicht sehr verschieden. Beide dienen mit ihren Körpern den Bedürfnissen unseres Lebens.
Es zeigt sich also schon und gerade in der Antike ein Dualismus, der jene, die in der Hierarchie ganz oben stehen, durch die unter ihnen Positionierten dadurch abgrenzt, dass er den weniger Privilegierten jene denunziativen Eigenschaften zuspricht, die wir heute im gängigen Sprachgebrauch mit dem Tier in Verbindung bringen: primitiv, ohne Vernunft, unzivilisiert, wild, instinktgetrieben, unkultiviert, roh, etc.
Zweitens, das Christentum, der Logos und das Tier.
Das Christentum sieht den Logos als eine göttliche Eigenschaft. Die göttliche Weisheit oder auch Wahrheit findet sich daher schon in der Schöpfungsgeschichte.
Im Anfang war das Wort, der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden.
Die Differenzierung des Menschen erfolgt durch die erste Kategorie des Sich-Erhebens. Ein menschliches Attribut, das die Gottgleichheit des Menschen und die Differenz zum Tier dadurch manifestiert, dass Gott den Menschen dazu bestimmt, die Tiere zu benennen und sie zu unterwerfen, respektive sie dem Menschen untertan macht. Aus der Hierarchisierung des Mensch-Tier-Verhältnisses erfolgen im Verlauf der Entwicklung der abendländisch-christlichen Philosophie auch moralische Implikationen. Im 4. Jahrhundert nach der christlichen Zeitrechnung schreibt der Kirchenvater Augustinus in seinem Werk über den Gottesstaat, dass das Gebot, du sollst nicht töten, sich allein auf die menschliche Spezies beziehe.
Darum hat auch die gerechteste Anordnung des Schöpfers ihr Leben und ihr Sterben, also das der Tiere, unserem Nutzen angepasst. So bleibt also nur das Gebot einzig auf den Menschen zu beziehen, du sollst nicht töten.
Auch die Argumentationen mittelalterlicher Scholastiker greifen in ihrer Hervorhebung der Differenz zwischen Mensch und Tier auf die Thesen des Aristoteles zurück. Die hierarchischen Strukturen des antiken Staates sind auch die Strukturen der Kirche. Und so ist die Leitthese auch von Thomas von Aquin, dass niedrigere Lebewesen den Höheren zu dienen haben und es keine Sünde sei, etwas dafür zu nutzen, wofür es da ist.
Lieben heißt jemandem Gutes wünschen. Es ist nicht möglich, irrationalen Lebewesen Gutes zu wünschen, weil sie nicht die Fähigkeit haben, Gutes zu besitzen. Drittens, Übertragung des antiken Tierbildes in die Neuzeit. A. Thomas Hobbes.
Durch Thomas Hobbes wird das christliche Tierbild in ein wissenschaftliches Tierbild überführt. Dies geschieht, indem Hobbes den Unterschied zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren ebenfalls über den Logos der Sprache definiert. Hobbes geht davon aus, dass
Tiere keinen Willen haben, der sich in Sprache äußern kann. Ihre Laute sind als aus ihrer zwanghaften Natur heraus freigesetzt.
Zu verstehen. Damit wird über die antike Unterscheidung Aristoteles zwischen Logos und Phone und dem christlichen Gedanken eines allein im Menschen kulminierenden göttlichen Willens aus dem Gottesrecht ein Naturrecht. Die von Hobbes aus dieser Übertragung geschlossenen moralischen Implikationen beziehen sich nun auch auf eine den Themen der Neuzeit adäquat angepasste Ebene des Mensch-Tier-Verhältnisses.
Man kann also nach Belieben die Tiere, die sich zähmen und zu Diensten gebrauchen lassen, in das Joch spannen und die übrigen in stetem Kriege als schädlich verfolgen und vernichten. B. René Descartes.
Durch René Descartes erfolgt eine deutliche Radikalisierung des Mensch-Tier-Verhältnisses. Sein mechanistisches Tierbild führt für Descartes zu dem Schluss, dass Menschen die einzigen Wesen seien, die Geist besitzen. Nichtmenschliche Tiere sind in der Philosophie Descartes völlig ohne Verstand und eher mit Maschinen zu vergleichen, die aus ihrer Natur heraus funktionieren, wie auch eine Uhr nach rein mechanischen Abläufen arbeite. Dieser dualistische Ansatz in Descartes Metaphysik impliziert folglich eine prinzipielle und nicht nur eine graduelle Unterscheidung. Diese prinzipielle Unterscheidung findet sich für Descartes in der Struktur von Mensch und nichtmenschlichem Tier.
Wenn Menschen nämlich aus einem materiellen Körper und einer immateriellen Seele bestehen, Tiere hingegen nur aus einem materiellen Körper, können Tiere und Menschen nicht gleich strukturiert sein, wie ähnlich ihr Verhalten auch erscheinen mag.
Tiere können deshalb auch keine Gedanken haben, denn entsprechend der kartesischen Metaphysik sind Gedanken sogenannte Modi des immateriellen Geistes. Auch Gefühle und Empfindungen hat nicht der Körper, sondern die Person, die aus dem göttlichen Geist und dem irdischen Körper besteht. Laut Descartes bleiben allein dem Menschen Bedürfnisse, Gefühle und Empfindungen vorbehalten, denn sie
dürfen nicht entweder dem Geist oder dem Körper allein zugeordnet werden. Sie entstehen vielmehr nur durch die enge und intime Vereinigung von Geist und Körper.
Es zeigt sich also auch bei Descartes ein Transfer des Gottesrechts in ein Naturrecht. Die Seele des Menschen ist eine göttliche Schöpfung, die durch den Einschluss in einen Körper eine irdische Form erhält. Vernunft ist eine Eigenschaft der Seele. Sie ist metaphysisch und muss daher keiner empirischen Überprüfung unterzogen werden. Auch bei Descartes ist die argumentative Konsolidierung der anthropozentrischen Hierarchie, wie sie schon bei Aristoteles, Augustinus und Thomas von Aquin zum Tragen kam, ein Hauptpfeiler seiner Auslegungen. So findet sich in einem Brief Descartes vom 23. November 1646 an die Marquess von Newcastle folgende Passage:
Wenn die Tiere wie wir denken würden, dann hätten sie unsterbliche Seelen. Das ist aber unwahrscheinlich, weil wenn ein Tier eine unsterbliche Seele hat, dann müssen alle eine unsterbliche Seele haben. Und bei einigen von ihnen, wie Austern oder Schwämme, ist das völlig unglaubwürdig. C. Immanuel Kant.
Auch für Immanuel Kant bleibt das Tier ein vernunftloses Wesen und
allein der Mensch, der in seiner Vorstellung das Ich haben kann, darf sich unendlich über alle anderen auf der Erde lebenden Wesen erheben.
Doch schränkt er ein, dass man gegenüber nichtmenschlichen Tieren nicht roh und grausam sein dürfe. Jedoch begründet er diese Zurückhaltung nicht aus der Zuschreibung eines dem Tier inhärenten Wertes, sondern wiederum aus einer anthropozentrischen Perspektive, da es die Menschen abstumpfe, wenn sie nichtmenschliche Tiere schlecht behandelten. Auch Martin Heidegger verneint die Frage nach einem Logos nichtmenschlicher Tiere. Sie seien der Fähigkeit des Seins als solchem beraubt und werden von ihm als weltarm beschrieben. Mit Heidegger endet hier der Versuch, die philosophische Perspektive der Mensch-Tier-Beziehung in einen historischen Kontext zu stellen. Die vorgestellten Theorien und Theoretiker sollen und können letztlich nur exemplarische Ausschnitte aus einer unerschöpflichen Vielzahl an Strömungen und Entwicklungen der abendländischen Denktradition darstellen. Es kann hier letztlich nur aufgezeigt werden, dass in allen Epochen westlich-philosophischen Denkens der Logos die zentrale Differenz ist, nachdem der Mensch vom Tier abgegrenzt werden soll. Wie der Chimaira-Arbeitskreis in seiner Einführung in Human-Animal Studies schreibt,
kann der dominante Mensch-Tier-Dualismus als eine logozentrische Struktur gelesen werden, die den Menschen als das rationale Wesen intronisiert und damit alle anderen tierlichen Individuen auf Instinkthaftigkeit reduziert und sie als der Sphäre der Natur zugehörig konstruiert.
Jacques Derrida setzt in seinem letzten Buch »Das Tier, das ich also bin« die Tierfrage ins Zentrum des Logozentrismus.
Der Logozentrismus ist zuallererst eine These über das Tier, das des Logos, das den Logos haben Könnens beraubt ist.
So stellt die Frage nach dem Tier eine der grundlegendsten ethisch-politischen wie philosophischen Fragen unserer Zeit dar. Die millionenfache Unterdrückung, in Derridas Worten,
das beispiellose Ausmaß dieser Unterwerfung des Tieres stellt ein Ereignis dar, das niemand heute leugnen kann.
Die Untersuchung gesellschaftlicher Mensch-Tier-Verhältnisse für den Bereich der Philosophiegeschichte macht deutlich, dass die philosophische Historie von der Antike bis in die Postmoderne eine Fortsetzung metaphysischer Traditionen darstellt, in denen das nichtmenschliche Tier seit jeher als logozentrische Abgrenzungsfolie zum Menschen dient.
Und wie immer, pünktlich um 9:30.
Die News.
And now, Radio Animal Liberation. The News.
Am 7. April demonstrierten in Frankfurt über 600 Menschen gegen Tierausbeutung und Pelzhandel.
Am 24. März wurden in Irland zahlreiche Autos von JägerInnen mit chemischen Substanzen überschüttet und dadurch schwer beschädigt. Die Fahrzeuge wurden von den JägerInnen am Waldrand abgestellt. Die Aktion fand statt, während die JägerInnen im Wald mordeten. Die AktivistInnen unterschrieben ihr BekennerInnen-Schreiben mit den Worten Tears means nothing, only action works.
Am 20. März wurde in Tschechien ein Pelzladen mit roter Farbe und den Worten Fight against injustice, fight for life, fight for animal liberation verschönert.
Am 18. März befreiten ALF-AktivistInnen einen Hund aus seinem Gefängnis in Benegono, Varese, Italien.
In der Nacht auf den 10. März sabotierten TierbefreiungsaktivistInnen ein Fischereizentrum zwischen Velmaio und Cantello in der Provinz Varese in Italien. Bewaffnet mit Hammern roter Farbe und reichlich Wut zerstörten die AktivistInnen in kürzester Zeit so viel sie konnten und verschwanden wieder in die Nacht.
Am 14. März wurden in Oregon, USA, etwa 150 Fasane von AktivistInnen der Animal Liberation Front befreit.
Ebenfalls am 14. März gab es in Asturias, Spanien, mehrere Aktionen der ALF gegen Tierausbeutung. Die Schlösser einer Stierkampfarena wurden verklebt und die Fenster der Anglervereinigung wurden eingeschlagen und die Schlösser auch verklebt. Zudem wurde das Auto eines Jägers zerkratzt und mit Farbe verschönert.
Am 13. März griffen TierbefreiungsaktivistInnen die Parkwood Hühnerfarm in Canberra, Australien an. Parkwood hält alleine in dieser Farm fast 200.000 Hühner in engen Käfigen gefangen. Die AktivistInnen zerstörten große Teile der Fertigungsstraße und Verpackungsmaschinen in der Fabrik und verursachten großen wirtschaftlichen Schaden für den Konzern.
Ebenfalls am 13. März wurde die Tierbefreiungsaktivistin Kelly Marshall in den USA zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt. Ihr wird eine versuchte Nerzbefreiung vorgeworfen. Kelly wurde zusammen mit Victor am 10.10.2011 festgenommen, während sie versuchten, Nerze aus einer Farm bei Stone State Park in Iowa, USA zu befreien. Beide sitzen seit Oktober 2011 im Gefängnis. Am 2. Februar 2012 wurde Victor schließlich zu einer Gefängnisstrafe von 5 Jahren verurteilt. Zudem soll er $8,757 an den Farmbesitzer Steve Craig zahlen. Die US-amerikanische Pelzindustrie feiert das Urteil als Erfolg.
Am 9. März hat das Oberlandesgericht Köln das Urteil gegen den Tierrechtsaktivisten Jan Pfeiffer vom 8. November 2011 nochmals bestätigt.
Am 8. März besuchten ALF-AktivistInnen den Besitzer der Pelzladenkette Snowflake in Kanada. Sein Haus wurde mit schwarzer Farbe verschönert. In einem BekennerInnen-Schreiben ließen die AktivistInnen verlauten: Deine neuen Kameras sind schön, aber sie halten uns nicht ab, dein Haus immer dann mit Farbe zu verschönern, wenn du es gerade von der letzten Farbe gereinigt hast. Das Schwarz sieht so schön aus an deiner Hausfassade. Wir sehen uns bald wieder, Megan. ALF.
In der Nacht vom 5. auf den 6. März verschönerten ALF-AktivistInnen eine Kaufhof-Filiale in Berlin-Friedrichshain mit roter Farbe und Slogans gegen Tierausbeutung. Die Aktion richtete sich gegen die Ausbeutung und Unterdrückung von Lebewesen und rief zum Boykott des Galeria-Kaufhofs auf.
Im Februar befreiten AktivistInnen der Animal Liberation Front 3 Hühner aus einer Farm in Washington State, USA. Die Aktion widmeten sie allen Green Scare-Gefangenen, die nicht mit den Repressionsbehörden kooperieren. Das BekennerInnen-Schreiben endete mit den Worten Every Life Counts, ALF.
Ebenfalls im Februar wurden 2 Hennen aus einer Tierfabrik in Italien befreit.
Bei keiner der genannten Aktionen wurden von Seiten der TierbefreiungsaktivistInnen Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt. jetzt kommt unser heutiges Rezept. Und zwar gibt es Brotmarmelade und Bananensalat.
Keineswegs, so ist es nicht. Nein, es gibt Bananenmarmelade und Brotsalat.
Stimmt.
Brotzeit.
Stimmt, genau.
Und jetzt Unkraut mit Brot.
Heute werde ich euch zwei Rezepte vorstellen, die vor allem jenen weiterhelfen sollen, die gerne von Abfällen leben. Und zwar sind die Grundzutaten im einen Fall Bananen, im anderen Fall Brot. Beides sind Lebensmittel, die häufig tonnenweise in der Tonne landen, beziehungsweise im Container. Ja, und wer unbedingt Bananen kaufen will, der sollte bitte auf Bio und Fairtrade achten. Darüber kann Mensch zwar auch diskutieren, aber das ist doch immerhin besser als konventionelle Bananen. Ihr braucht für die Bananenmarmelade 1 Kilo Bananen, den Saft von 2 Zitronen, 300 Gramm Zucker, am besten auch Fairtrade, dann einen Esslöffel Geliermittel, zum Beispiel Configel, und etwas Mandelaroma oder wer möchte Amaretto. Und so geht's. Die Bananen schälen, braune Stellen ausschneiden und direkt in einem großen Topf mit dem Stabmixer pürieren. Sofort den Zitronensaft dazugeben, damit die Marmelade hell bleibt. Dann den Zucker mit dem Geliermittel gut mischen und unter die Bananenmasse rühren. Nach Geschmack könnt ihr dann noch Amaretto oder eben flüssiges Mandelaroma zugeben. Die Marmelade dann aufkochen und unter Rühren 1 Minute kochen lassen. Schraubgläser mit kochend heißem Wasser füllen, auch die Deckel von den Gläsern in kochendes Wasser legen. Und dann könnt ihr die kochend heiße Marmelade in die heißen Gläser füllen und solltet jedes Glas sofort nach dem Befüllen mit dem Deckel verschließen und auf den Kopf stellen. Am besten arbeitet man dazu zweit, mit dem großen Trichter zum Abfüllen und mit Topflappen. Und außerdem ist wirklich blitzblanke Sauberkeit gefragt, sonst kann die Marmelade leicht schimmeln und dann wäre all die Arbeit umsonst. Jo, die Bananenmarmelade schmeckt ganz besonders lecker auf Schokobrot. Und nun zum Brotsalat. Für den Brotsalat braucht ihr ein Weißbrot, 2 Zwiebeln, 200 Gramm gekochte weiße Bohnen, außerdem Tomaten, Gurken, Zucchini oder Paprika, was eben anfällt. Und für das Dressing Balsamico-Essig, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Kräuter nach Geschmack, zum Beispiel Oregano oder Basilikum. Und so geht's. Das Weißbrot würfeln und die Würfel in einer Pfanne goldbraun anbraten. Dann Zwiebeln und anderes Gemüse in Scheiben schneiden und im Übrigen können auch Zucchini roh gegessen werden. Mit dem Balsamico-Essig, dem Olivenöl, den Gewürzen und Kräutern bereitet ihr eine Vinaigrette zu, einfach alles zusammenmischen und rühren. Und dann können da die gerösteten Brotwürfel rein, die Bohnen, das Gemüse und alles in einer großen Schüssel mit der Vinaigrette mischen. Guten Appetit! Sag mal, Nani, wenn du jetzt Giordano Bruno wärst, was würdest du denn zu unserem letzten Beitrag sagen?
Also glücklicherweise bin ich nicht Giordano Bruno, weil der musste für seine Ansichten dann auf dem Scheiterhaufen. Aber was er zu dem Thema gesagt hat, ist, wer richtig urteilen will, muss vollständig ablassen können von jeder Glaubensgewohnheit, die er von Kindheit an in sich aufgenommen. Die allgemeine Meinung ist nicht immer die wahrste.
Und ganz in diesem Sinne hört ihr jetzt unseren Beitrag zur Position der Giordano Bruno Stiftung. Wie der vorige Beitrag aufzeigt, hat sich die Konstruktion zweier eindeutig unterscheidbarer Kategorien Mensch und Tier historisch entwickelt, ist heute kulturell tief verankert und damit auch grundlegend für das Selbstverständnis der meisten Menschen. Kritik an der Vorstellung, sogenannte Menschen und Tiere trenne ein tiefer Graben, kommt dabei aber nicht nur von Seiten der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung, sondern auch von zunächst unerwarteter Seite. Die Giordano-Bruno-Stiftung spricht sich gegen Speziesismus aus und fordert unter anderem, Schimpansen und Bonobos in die Gattung Homo, zu der auch wir Menschen zählen, aufzunehmen. Die Stiftung versteht sich selbst als
Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung
und gibt als Ziel an,
eine tragfähige, säkulare Alternative zu den bestehenden Religionen zu entwickeln.
Wie kommt es, dass gerade eine Stiftung, die sich als humanistisch versteht, für nichtmenschliche Tiere eintritt? Steht doch beim klassischen Humanismus der Mensch als einzigartige Krone der Schöpfung im Mittelpunkt. Hier vertritt die Stiftung explizit die Position des evolutionären Humanismus, der auf Julian Huxley zurückgeht. In der Stiftungsbroschüre Aufklärung im 21. Jahrhundert ist dazu zu lesen, evolutionäre HumanistInnen begriffen den Menschen
als unbeabsichtigtes Produkt der natürlichen Evolution, das sich nur graduell, nicht prinzipiell, von den anderen Lebensformen auf diesem Staubkorn im Weltall unterscheidet.
Aus dieser konsequenten Anerkennung der Evolutionstheorie leitet die Giordano-Bruno-Stiftung konkrete Forderungen ab. Sie spricht sich gegen Speziesismus aus, fordert die Aufnahme von Schimpansen und Bonobos in die Gattung Homo, setzt sich für Grundrechte für Menschenaffen ein und hat im letzten Jahr dem Great Ape Project den Ethikpreis der Stiftung verliehen. Um zu untersuchen, inwieweit hier Übereinstimmungen mit Positionen der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung bestehen, soll im Folgenden kurz auf die einzelnen Punkte eingegangen werden.
Speziesismus.
Die Stiftung erkennt in der Menschheitsgeschichte den Trend, den Kreis derer, die ethisch berücksichtigt werden, kontinuierlich auszudehnen. Von der eigenen Sippe auf gesellschaftliche Teilgruppen, dann die ganze Gesellschaft und schließlich auf alle Menschen. Als nächstes stünde damit die ethische Berücksichtigung von anderen Primaten an. Dazu ist zu lesen:
Wir meinen, dass der historische Moment gekommen ist, um nach Nationalismus, Rassismus und Sexismus auch die Schranke des Speziesismus zu überwinden, der die Diskriminierung von Lebewesen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit rechtfertigt.
Auffällig ist hier, dass Speziesismus in eine Reihe gestellt wird mit anderen Formen der Diskriminierung und Ausgrenzung und somit einen ähnlichen Stellenwert wie diese erhält.
Die Aufnahme von Schimpansen und Bonobos in die Gattung Homo.
In der heute gültigen zoologischen Klassifikation werden Gorillas, Schimpansen und Bonobos in einer Subfamilie zusammengefasst. Schimpansen und Bonobos werden der Gattung Pan zugeordnet. Der Mensch hingegen ist alleiniger Vertreter der Gattung Homo. Hier fordert die Giordano-Bruno-Stiftung, die Ergebnisse aktueller genetischer Untersuchungen endlich konsequent umzusetzen. Denn
der nächste Verwandte der Schimpansen und Bonobos ist nicht der Gorilla, sondern der Mensch.
Die heute gültige Klassifikation beruhe damit weniger auf dem aktuellen Forschungsstand als vielmehr auf menschlichem Dünkel.
Die Trennung in Homo und Pan ist wohl nicht zuletzt unserem Wunsch nach einer Sonderstellung in der Natur zuzuschreiben.
Die aus diesen Punkten abgeleitete Forderung ist die nach einer gemeinsamen Gattung Homo für Schimpansen, Bonobos und Menschen.
Grundrechte für Menschenaffen und das Great Ape Project.
Die Giordano-Bruno-Stiftung unterstützt das Great Ape Project, das 1993 von den PhilosophInnen Peter Singer und Paola Cavalieri initiiert wurde. Das Projekt fordert grundlegende Rechte für Orang-Utans, Gorillas, Bonobos und Schimpansen, nämlich das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und ein Verbot der Folter. In der praktischen Konsequenz heißt das:
Es würde somit als Unrecht gelten, Menschenaffen in medizinischen Experimenten zu schädigen, sie in Gefangenschaft unter unwürdigen Bedingungen zu halten, zu Tode zu richten oder ihren Lebensraum zu zerstören.
Da Menschenaffen nicht für sich selbst sprechen können, sollten ihre Rechtsansprüche, ähnlich wie im Fall sogenannter unmündiger Menschen, durch Sachwalter vertreten werden. Das Great Ape Project kann bisher erste Erfolge verzeichnen. In Neuseeland und Spanien wurden bereits entsprechende Gesetzentwürfe erarbeitet. Kritik am Mitinitiator Peter Singer, dessen utilitaristischer Ansatz immer wieder heiß diskutiert wird, findet sich in den Veröffentlichungen der Giordano Bruno Stiftung nicht. Die genannten Positionen und Forderungen der Stiftung können durchaus als Schnittpunkte mit Anliegen der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung gelten. Offen bleibt jedoch, inwieweit, abgesehen von Menschenaffen, anderen nichtmenschlichen Tieren Rechte zugesprochen werden und welcher ethische Stellenwert ihnen beigemessen wird. Zu lesen ist hierzu nur die etwas schwammige Forderung nach
einem verantwortungsvollen Umgang mit der nichtmenschlichen Tierwelt
sowie die Berücksichtigung der Interessen anderer Tiere als Menschen und Menschenaffen
in einer fairen ethischen Güterabwägung.
Welche Ergebnisse solch eine Güterabwägung haben könnte, welche Konsequenzen für das praktische menschliche Tun, bleibt unklar. Wie die Giordano-Bruno-Stiftung also dazu steht, dass nichtmenschliche Tiere wie Objekte behandelt, zur Ware degradiert und kapitalistisch verwertet werden, konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen. Interessant ist und bleibt jedoch, dass Menschen, die sehr konsequent auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse zurückgreifen und versuchen, religiös geprägte und oder tradierte Annahmen zweifelnd und kritisch in Frage zu stellen, zu ähnlichen Sichtweisen kommen wie VertreterInnen des Tierbefreiungsgedankens. Ob sich hier in Zukunft Möglichkeiten der Zusammenarbeit ergeben, ist eine spannende Frage. Ja, wir hoffen, dass euch die Sendung nicht nur gefallen hat, sondern dass ihr auch die ein oder andere neue Erkenntnis mitnehmen konntet.
Oder zumindest eine kleine Anregung für Überlegungen zum Thema Mensch-Tier-Verhältnis.
Sozusagen ein Gedankenanstoß. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir die Frage weiterverfolgen.
Wann ist das Tier ein Mensch? Tschüss.
Tschüss.
Animal Liberation. Freiburg. Tune in. Meet out.